York City Radio Show.
The world is different now. Kurz vor Amtsantritt von Donald Trump ist die USA immer noch dabei, den Wahlausgang zu verdauen. Und unter Trumpism hat sich selbst im liberalen New York einiges bereits verändert. Die Leute sind zum Beispiel wegen Politik aneinander geraten. Dafür hat die New York Times sogar extra eine Rubrik eingerichtet, This Week in Hate. Und viele offene Fragen bereiten den Menschen hier Sorgen. Werden Immigranten bald abgeschoben? Müssen Journalisten um ihre Pressefreiheit bangen? Und wie kommen New Yorker aus ihrer Schockstarre raus? Ich lege heute mein Ohr auf die Schiene der Zeit, wie diese Stadt sich in den nächsten Jahren wandeln könnte. Davon versuche ich heute eine Idee zu bekommen. Ich treffe eine ängstliche Einwanderin, einen außergewöhnlichen Trump-Wähler. Er ist Künstler und hat ihm eine große Skulptur gewidmet. Und ich spreche mit New Yorkern, die ihre politische Meinung auf farbige Zettel in der U-Bahn schreiben. Hallo am Mikrofon aus Brooklyn, sagt Matthias Röckel.
When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us, at our stupidity.
He has promised to people who voted for him that he will get rid of us. Depending on what he does, I might not be able to have a legal job anymore. My lifestyle might be over and we might have to go back.
But you have no plan.
Educate. Oh, I do.
Secretary, you have no plan.
A book about it. It's called.
Every campaign in America is ugly, okay? And the candidates say a lot of ugly things that they do not mean. And everybody in America fucking knows that.
I am a citizen. I grew up here. Just because I don't have 9 digits doesn't mean I'm not.
I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. And I'll build them very inexpensively.
If it was up to me, I would build this beautiful wall, okay? I have sketches of it with these beautiful doors that open up. Good decorative wooden doors carved with American, you know, iconic images. And have these beautiful women with American flags on. This is America, we want you all here. But you gotta do it fucking legally.
Das sind Stimmen aus der heutigen Sendung wie die von Maria, die schon seit 17 Jahren in den USA lebt und trotzdem keine Papiere hat, um hier für immer zu bleiben. Ich stelle euch heute Trump-Fan und Künstler Scott Lobeido vor, der die Trump-Mauer gerne designen würde und erzählt, wieso mit Donald alles besser werden soll. Außerdem möchte ich euch erzählen, wie mir es so ergeht unter Trumpism. Meine Frau kam letztens völlig aufgelöst nach Hause, nachdem ein Trump-Supporter ihre Yoga-Gruppe mit rassistischen Aussagen im Gym belästigte. Vorfälle wie diese gibt es einige in New York und ich erzähle euch jetzt gleich aus erster Hand, wie New York damit umgegangen wird. Ihr habt viel gelesen über den Wahlausgang in den USA, aber ich musste das Ganze sogar miterleben und vor allem die Tage danach hier in New York City. Sie waren schlimm. Zuerst waren die New Yorker in eine Art Schockstarre verfallen. Es war mucksmäuschenstill in der U-Bahn am Morgen danach und dann kam es zu rassistischen Vorfällen, wie zum Beispiel beim Adam Yauch Beastie Boys Playground. Dort wurde mit einem Hakenkreuz und einem Go-Trump-Slogan eine Rutsche verunstaltet. In einem Restaurant schlug ein Trump-Supporter einer Frau am Nebentisch ins Gesicht, weil sie ihre Enttäuschung über den Wahlausgang äußerte. Und auch bei mir in der Neighborhood, in der Nachbarschaft hier, ist etwas passiert im örtlichen YMCA, unserem Gym in Brooklyn. Und jemand, der jetzt gerade neben mir sitzt, meine Frau Liza, war dabei, als ein Trump-Supporter austickte. What happened?
So I went into the gym class. It was very early, 7 a.m. And the teacher said to me, this guy won't leave the class. He had been in the gym, the class prior to our class, and he wouldn't get off his bike. And he was ignoring everybody who was asking him to leave. A security guard came. He was ignoring the security guard. The teacher was African-American and the security guard, and there was a group of women of color, and he was a white man, and he wouldn't get off. So I asked him to get off, and he told me, I'm almost done. So then I said, actually, you're done now because we want to start our class. You're being really inconsiderate. And he got off the bike, and he started screaming that we were cruel and mean liberals. And that we were all horrible liberals, Which I don't know why a gym class has anything to do with politics.
Der angry Typ wollte nicht von seinem Fitnessbike runter, um den Raum frei zu machen für die Yoga-Klasse. Er schrie auf alle ein und machte sich auf den Weg zur Rezeption, wo er dann einen Mitarbeiter beleidigte.
The person at the front desk is Latino. He said to that person, I'm going to throw you over the wall. He made another racist comment to the African-American security guard. The person who stepped in was another Trump supporter, but was sticking up for the front desk and the security guard person. But this man was out of control. He was racist. He was mean. It was frightening to be around him.
Die Gymverwaltung, sie leitete eine Investigation ein und es hieß, bevor die nicht zu Ende ist, darf Liza, meine Frau, auch nicht ins Gym gehen. Das hat natürlich auch mich betroffen, weil wir eine Mitgliedschaft teilen. Wegen diesem einen angry Trump Supporter durften wir am Folgetag dann nicht dort rein. Und es gab nicht nur eine verbale Verwarnung für den Angry Man, sondern auch an Liza, da sie mit ihm in einen Streit geraten war, so das Gym-Management. Ich war, ehrlich gesagt, mächtig angepisst. Doch die Geschichte hatte noch ein Happy Ending. In unserem YMCA ist nämlich täglich der Bürgermeister auch am Workout, Mayor Bill de Blasio. Und er hat genau von Vorfällen wie diesen im Fernsehen gewarnt und die New Yorker dazu aufgerufen, diese zu melden. Gesagt, getan.
I saw the mayor outside the gym and I walked up to him and told him what happened, Mayor de Blasio, and he had me tell his sergeant the whole story and they said we're going to take care of it and I know that they will because they're protecting us, the people, because New York is not about hate. New York has always been a place of many people and it will always be that way.
Vorfälle wie diese gibt es seit dem Wahlausgang immer wieder in New York. Für alle, denen der Bürgermeister nicht zufällig über den Weg läuft, hat der Governor eine Telefonhotline eingerichtet, unter der man anonym melden kann, wenn so etwas passiert. Und wer einfach nur seinen Unmut loswerden will, weil er frustriert ist über den Wahlausgang oder aber auch über diejenigen, die Trump nicht gut finden, für den gibt es zwar keine Hotline, aber dafür viel Platz an den Wänden in der New Yorker U-Bahn. Subway Therapy heißt dieses Projekt und dort kann man seine Meinung auf Post-it-Zettel an die Wand kleben.
Puls.
Oh my God.
Die New York City Radio Show.
Die New Yorker U-Bahn, sie ist auch eine andere seit den Wahlen, denn hier ist alles viel farbiger. Die Wände am Union Square und die Wände zum Beispiel auch an der 6th Avenue sind jetzt mit ganz vielen Post-it-Zetteln behangen. Das sind diese quadratischen, farbigen Zettelchen in Gelb, Grün, Rot, Blau und auch Weiß. Und darauf sind Meinungen, Messages, darauf haben die New Yorker einfach ihre Wut ausgelassen, ihr Herz ausgeschüttet, denn sie waren schockiert nach den Wahlen und selbst, naja, über 20 Tage später sind sie es immer noch. Die Leute kommen hierher, um ihre Meinung zu posten, nämlich offline an einer Wand. Und heute treffe ich den Menschen, der sich das ausgedacht hat.
Well, when I'm doing Subway Therapy, I go by Levy. That's my artist name. My name is Matthew Chavez.
How many sticky notes? They're very expensive, by the way.
Yes, they are.
How many did you have to buy?
On this wall, there's probably, if I could guess, there's about 20,000, like between 15 or 20,000. And then I sit at another wall that's a little bit more quiet, so people can talk and people can have dialogue and learn from conversation. And at that wall, I actually take it down every day, and I put it back up the next day so that people can talk about it, contribute.
Do you remember that first day when you started yourself?
I put up a kind of sign that said, express yourself. And so that was the start, but also I put a few notes up myself. The one that I remember said, you know, I'm sad that my friends are upset. Because that's really where that came from. For me, I just wanted to help people that were feeling devastated, you know?
Hier gibt's viel zu lesen. An der Wand, über 20.000 Zettel hängen hier wahrscheinlich. Hier steht zum Beispiel, Together we stand strong. Oder zum Beispiel auch, Hate your hate, Trump.
Oder zum Beispiel Love Your Education and Manners. The first time I am able to vote, this shit happens. Steht hier auf einem grünen Zettel.
Did you see people also do the opposite and say this president is good? I did. This is a place for everyone. And you can see some of the messages, you know, there aren't very many, but some of the messages are about, you know, hey, let's give him a chance. I voted for him and I'm sad that there's violence.
Mit diesen vielen Post-its, mit diesen vielen Meinungen ist die U-Bahn auch sowas zu so einem Art Diskussionsforum geworden. Und hier kann man sich mit den Leuten über Politik eigentlich ganz gut unterhalten.
Hast du schon eine Nachricht gepostet?
Nee, noch nicht.
Nee.
Ich weiß nicht, was ich posten soll. Es ist alles gegen Donald Trump.
Ja.
So viel Hater, ne?
Du bist eher positiv eingestellt.
Darfst du
gerne zugeben?
Ja.
Was würdest du hinschreiben dann? Du kannst auch sozusagen für Donald Trump irgendwas hinschreiben.
Ja, ich bin nicht für Donald Trump, aber ich würde erst sagen Peace, ne? Erstmal. Man soll niemanden haten, ne?
Wie findest du die Aktion generell, seinen Unmut so an die Wand zu schreiben?
Ja, ich find's gut.
Ja.
Da weiß man wenigstens, was die Leute denken, ne? Aber 90% ist gegen Trump, das sieht man ja, ne?
People are expressing themselves, you know, here freely. And I hope, you know, this gets some attention because, you know, it's about the people. I'm glad that I have the freedom to do this, and it's just showing solidarity, you know, towards the people and just getting everybody's viewpoints on it. And sometimes I think he needs to come down here and read some of these.
Ihr hört also, das Subway Therapy Project von Matthew Chavez ist auch nach 4 Wochen nach dem Wahlergebnis super populär und inzwischen auch in anderen Städten in Amerika zu sehen. Es zeigt, wie aktiv die Leute sind. Sie sind interessiert daran zu kommunizieren, vor allem offline, nicht nur Social Media. Das Ganze ist irgendwie mehr real. Es fühlt sich besser an, es ist einzigartig. Es sind handgemachte Postings.
So, ich mache mich jetzt mal auf den Weg nach Staten Island. In Staten Island kann man Trump-Support treffen, denn Staten Island ist der Stadtteil von New York, wo die meisten Trump-Wähler zu finden sind. Das konnte man aus den Wahlanalysen herauslesen. Ich treffe einen Künstler, der Trump gewählt hat.
Half a mile. Verrazano Bridge, Upper Level, Staten Island.
Geht zur Verrazano Bridge. Die bringt uns nach Staten Island.
Staten Island ist einer der 5 Boroughs, der Hauptstadtteile von New York City. Und weil die Insel für Touristen nicht besonders viel zu bieten hat, geht sie gerne unter. Auf Staten Island wohnen viele Feuerwehrleute und Polizisten. Die Insel steht für eine Working Class Community und von dort kommt übrigens auch der Wu-Tang Clan her.
You've arrived at your destination.
Hier hat jeder sein kleines Häuschen. Hier sieht's anders aus als in Brooklyn. Und jetzt treffe ich Scott Lobaido. Hier sehe ich ein Auto mit einem Bush Cheney Aufkleber aus dem Jahre 2004 und man sieht schon, etwas republikanisch eingefärbt hier, konservativ. Und hier steht schon sein Auto. Da steht nämlich sein Name drauf und ein großes Hirschgeweih oben ist drauf geschnallt. Also es ist so ein Van in amerikanischer Flagge, von vorne bis unten eingetüncht, blau-rot mit Sternen und dem Weiß natürlich. Und da steht drauf Artist Scott Lobaido. Und oben auf dem Auto ist ein Geweih, ein riesengroßes Geweih. Und der Schädel des Tieres noch zu sehen.
I got a 12-point elk skull on the hood. I got a skull, goat skull, mountain goat skull. I got a steer skull on the back.
Okay, so ein Stierkopf hinten drauf, in der Mitte ein Elch. Der Elch ist riesig mit einem wahnsinnigen Geweih. Und vorne ist, in the front is the goat,
yeah.
die Ziege. And so, is that something you always had in mind, maybe as a kid,
put like that on a car or?
Well, I'm an artist. I'm, you know, why not travel in a work of art? Instead of hanging it on the wall, I drive it around, you know, and I collect these, you know, animal skulls. I collect them as my travel across the country.
That in itself is hilarious.
Zu Gast bei Scott. Nicht bei ihm zu Hause. Wir sitzen in so etwas wie seinem zweiten Wohnzimmer, sein italienisches Lieblingsrestaurant. Als wir reinkommen, läuft Frank Sinatra über die Lautsprecher. Neben Weihnachtsdeko hängt auch seine Kunst an der Wand. Für mich hat Scott sich extra Zeit genommen, denn an diesem Tag quetscht er mich zwischen zwei andere Interviewtermine. Die Medien, sie reißen sich momentan um den Künstler. Er ist überzeugter Trump-Supporter und das ist in New Yorker Kunstkreisen wirklich selten. Ich bin ein unkonventioneller Typ, meint Scott.
Similar to Donald Trump, I believe that's why we both have this, you know, love-hate that we get from society is because, you know, the art world despises me because I am unconventional. I didn't follow their rules to join their club, you know, and they despise me for that, which is kind of hypocritical, you know. It's the art world, open-minded, tolerance they teach, unless you happen to be outside. That's the way art, that's how you became a celebrity in the art world, when you were an outsider, when you were a rebel. Unless you are a conservative, you don't exist. So it's the same thing. He's unconventional in the sense that he wasn't a politician. He was outside the box, outside the realm. And the other Republicans didn't like that because they wanted him to play their game, you know. And the community, America, was fed up with that. It's like, no, we want, even both sides, we wanted non-establishment, the status quo, the money, the lobbyists. Both sides. That's why Bernie Sanders became a rising star and Donald Trump did, because we wanted an outsider and we got one, you know. So there's that love-hate relationship that, you know, it's a fear, I think. It's a fear that they have of us unconventionals.
Er wird geliebt und gehasst, so wie Donald Trump. Nur bei Scott ist es die Kunstszene, die ihn nicht immer akzeptiert, weil er konservativ ist. Er sieht viele Parallelen zu Trump, der unter Politikern als Außenseiter galt. Und genau so einen wollten er und Amerika, erzählt mir Scott. Staten Island ist New York Citys Borough, in dem die meisten Trump-Anhänger zu finden sind. Eine politische Enklave, denn im Bundesstaat New York geht die Mehrheit der Stimmen traditionell an die Demokraten. Scott Lobeido ist so ein Staten Island-Trump-Fan. Der patriotische Künstler hat bereits während des Wahlkampfs ein T, also einen Buchstaben, ein großes T, mit amerikanischem Flaggendesign entworfen. Die Idee sorgte in New York für große Publicity und mit seinem selbstdesignten T-Shirt hat Scott auch viel Geld verdient.
I created that T on a shirt, the T. So I created this red, white and blue T. Could represent tolerance, could represent Tuesday, could represent Trump. And it worked great. It was clever. People were buying the shirt.
Scotts Trump-Kunst kam in Staten Island gut an. Er bekam sogar den Auftrag, eine 3 Meter hohe T-Skulptur zu bauen, die ein Trump-Fan in seinem Vorgarten aufstellte. Nachdem das hölzerne T von einem Vandalen angezündet wurde und abbrannte, wurden nicht nur die Medien darauf aufmerksam, sondern das große T in persona rief an bei Scott.
Especially after somebody burnt it down and it became a sensation. Then I rebuilt it and built it much bigger. And then it became a worldwide story. Donald Trump called us.
What did he say?
He thanked me. He goes, thank you so much, man. I love your work. This is a spectacular. You guys are more famous than me right now because it was all over the news. And I said, don't worry, Mr. Trump. I'm rebuilding it tomorrow and it's going to be bigger. It's going to be huge.
You talked to him in Perth?
Yeah. Yeah. He called Sam, the property owner, and I was in the house. Spoke to Sam first.
In Amerika gibt es die verrücktesten Lebenskonzepte und politischen Einstellungen. Typen wie Scott und auch seine Kunst kann man sich in Deutschland kaum vorstellen. Scott ist aufgewachsen und lebt im sehr konservativen Staten Island. Er schwärmt für Trump, ist Künstler und Patriot und widmet viele seiner Projekte den Kriegsveteranen. Seine Spezialität ist es, die amerikanische Flagge zu zeichnen oder sie mit Hilfe von Gegenständen wie kleinen Soldatenfiguren in 3D nachzubauen. Scott verkauft seine Kunst auch bei Fundraiser-Veranstaltungen, um Geld an Charities zu geben, wie für die Hilfe kranker Kinder. Er hat anscheinend ein gutes Herz, der Scott. Aber wie kann jemand wie er so angetan von Trump sein, frage ich mich. Die hasserfüllten Tweets des President-elect scheinen für Scott nicht im Widerspruch mit seiner Lebenseinstellung zu stehen. Ein wohltätiger Künstler, der Trump supportet, ich bin nicht der Erste, der das komisch findet.
It's just a weird thing because I am very liberal, you know. I am very liberal. I just happen to vote conservative. You know, I live a liberal life. I party. I do my thing, and I'm open-minded. I have a lot of gay friends, lots of them. Last night there was a whole table full of lesbians that were here, and they were all fans of mine.
Während Scott mir begeistert erzählt, dass auch Freunde hat, die gay sind und seine Kunst verehren, rattert es in meinem Kopf. Wie ernst nimmt die vielen diskriminierenden Aussagen von Trump eigentlich? Wie steht dazu, wenn Trump herablassend über Kriegsveteranen spricht? Zum Beispiel, als die muslimisch-amerikanische Khan-Familie beleidigte, deren Sohn für Amerika im Krieg sein Leben ließ.
How much do words and statements matter?
I don't like what he said about John McCain. I do a lot for veterans. Veterans are my... I love them. I don't like what he said about the Khan family, you know. I don't like what he said here. I don't like... But again, everybody, we become to a point where we're oversensitive. Now...
Scott findet es nicht cool, dass Trump die Veteranen beleidigt hat. Aber man sollte nicht übersensibel auf solche Statements reagieren, meint er. Er selbst würde Minderheiten angeblich nie etwas Herablassendes oder Beleidigendes ins Gesicht sagen. Doch Donald Trump darf das wohl, denke ich mir, als Scott die Aussagen von Trump relativiert. Das sei sowieso ganz normal in einem politischen Wahlkampf, meint er.
Every campaign in America is ugly. Okay, and the candidates say a lot of ugly things that they do not mean, and everybody in America fucking knows that. Oops, sorry, I can say that. All right, that's right. German. Very, very open.
Manchmal macht Scott eine klare Ansage und gibt kurze Antworten, und dann holt weit aus, ist in seinen Argumenten all over the place. Vermischt völlig Gegensätzliches, und macht das so schnell, dass man gar nicht hinterherkommt, etwas einzuwerfen. Eine typische Argumentationsweise, wie man sie auch bei Interviews mit Donald Trump oft sieht. Scott betont, wir brauchen keine political correctness, jeder kann sprechen, wie will.
Same thing with Donald Trump. He's been preaching against this political correctness is out of control. It's out of control. And who sees that? Who's more fed up with political correctness? Middle America, who just put him in office, the working people. Because political correctness equals stupid fucking regulations. Okay? And these people are just trying to work. They're just trying to feed their kids. They work 16 hours in a coal mine or 20 hours driving a truck. They don't care. They don't care what you do. You're gay. Fine. You're binary, gendery, everybody has something new. Wonderful. I don't care. They don't care. But don't force it down my fucking throat and try to change my way of life when I'm struggling.
Jetzt ist Scott in seinem politischen Modus. Ist immer noch freundlich, aber spricht im Staccato. Wirft immer wieder ein fucking this, fucking that ein.
He's still gonna say stupid things. This is the nature of his character. This is the nature of who he is. But forget about that. What's more important is what I think and what America thinks he's going to do to right this ship. To right this fucking ship.
Okay, Christmas is coming up. What kids do, they have like this wish list. I want this and this and this. If you would have your own wish list and Donald Trump is Santa Claus, what are the 3 points you would love him to accomplish?
There's so many of them. I mean, I think the economy is going to turn around. It already started to turn around. I mean, the next day, everybody thought the market was going to crash, and it wound up being the highest ever. And he just saved 1,000 jobs from carrier air conditioners that were going to go to Mexico.
Pushing up the economy, number one. Number two?
No, I wouldn't number them in order, but okay. One of my favorite things is, just like Ronald Reagan, he made people fall back in love with America.
Some people say America was always great. When was it not great? Like,
it's always great in my eyes. But sometimes, you know, sometimes the car breaks down. I love my car. My car's great. But sometimes it breaks down. Sometimes the wrong guy put the wrong oil in it. Somebody put the wrong oil in it. Somebody put sugar in my tank. It's not running right. Just need to get it back on track.
Also irgendwie ist Scott doch immer zufrieden gewesen mit Amerika. Trotzdem sagt gerne schmalzige Slogans wie »Wir müssen uns wieder in dieses Land verlieben«. Ganz sind wir noch nicht fertig mit unserer politischen Diskussion. Jetzt will ich nämlich auch mal was sagen. Und ihr dürft jetzt erstmal kurz durchschnaufen.
Oh my God.
Die New York City Radio Show.
Langsam wird es hitziger. Wir gehen jetzt vor die Tür, er raucht eine Zigarette und ich frage ihn, was hast du eigentlich von Barack Obama gehalten?
I didn't care for him. I did not. I don't like his policies. You know, if he walked in here and had a beer with me, I'd sit here for 2 hours with him having a shit-kicking time.
But he brought the economy up. It's a fact.
He brought it up to an extent. But once it comes up, it's got to go down.
He also brought down Osama bin Laden.
Great.
These arguments, I always hope right, that,
so, okay,
that...
What else you got? What else you got? What else? Did he, how about that unity thing?
He deported. Let me cut in here, mister.
How about that unity thing that he promised us, okay? We're the more divided than we ever were. That racial harmony that he promised us.
Jetzt sind wir soweit. Ihr erlebt eine Diskussion zwischen einem liberal und einem konservativ Denkenden in New York. Und ich versuche Scott zu erklären, dass Präsident Obama einiges gut gemacht hat. Dinge, die er sich ja eigentlich selbst auch wünscht, wie eine bessere Economy. Obama hat sie doch vorangekurbelt. Oder für die Army, die ihm so am Herzen liegt, denn Barack hat Bin Laden erledigt. Come on.
Give him credit for that.
I'm giving him credit. Yeah, I'll give him credit for a few things.
Ja, das kann schon sein, höre ich oft, wenn es darum geht, was Obama getan hat. Aber Fakten sind ihm zweitrangig. Am Ende spreche ich mit Künstler Scott Lobato über die Immigrationspolitik. Eine Mauer sollte man bauen an der mexikanischen Grenze, und zwar mit einer Tür, meint er. Auch das hat er von Donald Trump. Doch Scott möchte sie designen und alle, die legal sind, dürfen dann auch kommen.
I would build this beautiful wall, okay? I have sketches of it with these beautiful doors that open up. Good decorative wooden doors carved with American, you know, iconic images and have these beautiful women at the with these lays that they give you like they do in Hawaii with American flags on. And hey, did you fill out? Did you? You come on in then. You want to come in? Come on in. Come on. All of you, all of Mexico, you all filled out, you all did it legally? Come on in. This is America. We want you all here. But you got to do it fucking legally. We are a nation, we're a free nation, but we are a nation of laws.
Scott zeigt Herz und Verstand während unseres Gesprächs. Er ist also kein Unmensch, aber manche seiner Ideen sind schon extrem und auch provokativ, wie die einer patriotischen Mauer an der Grenze zu Mexiko. Trotzdem, ich bin froh, Scott getroffen zu haben. Gespräche mit Trump-Wählern sind rar im weitgehend liberalen New York. Und Scott macht keinen Hehl daraus, auch Showman zu sein. Er erzählt mir dann noch, dass er sich noch überhaupt nicht damit beschäftigt hat, welche Leute Donald Trump bereits in sein Team geholt hat. Das überrascht mich. Genauso, dass auch Scott Lobato meint, er müsste jetzt nach der Wahl sich mal erst nur auf seine Kunst konzentrieren. Trump wurde zu seiner Muse und brachte ihm viel Aufmerksamkeit. Da war also auch etwas schlaue Eigennutzigkeit im Spiel. Schade, dass er keine weiteren Kommentare zu Trumps Verteilung von Regierungsposten sagen kann. Am Ende mache ich noch ein Foto von ihm und seinem Van, dem dicken Auto im patriotischen Flaggendesign, das er selbst designt hat. In den kommenden 4 Jahren, da bin ich mir sicher, wird er damit besonders stolz rumfahren. Out of New York City.
Die New York City Radio Show.
Über Immigration haben wir gerade gesprochen. Es ist eines der wichtigsten Themen in Amerika. Besonders die Undokumentierten, gerne auch oft umgangssprachlich als Illegale bezeichnet, machen sich unter dem neuen Präsidenten Sorgen über ihre Zukunft. Ob sie wirklich Angst haben müssen, bald schon abgeschoben zu werden, darüber spreche ich mit einer jungen Frau, die selbst davon betroffen ist. Maria ist undocumented. Sie war 11 Jahre alt, als sie von einem Coyote, so nennt man einen mexikanischen Schleuser, über die Grenze von Mexiko nach Kalifornien geschmuggelt wurde. Inzwischen ist Maria de Los Angeles 28 Jahre alt und lebt als Künstlerin und Kunstlehrerin in Brooklyn. Ich treffe Maria zu Hause. Gerade zeichnet sie ein Schild, Here to Stay, hat sie mit schwarzer Tinte darauf geschrieben. Eine Message an Donald Trump.
Here to stay is a phrase that the undocumented community has been saying, meaning that even though we don't have documents, we're part of this country and that he's not going to get rid of us. And so that is an actual phrase used in protests and in images in social media.
Das Hashtag Here to Stay ist oft bei Demos auf den Pappdeckelschildern zu lesen, wie auch gleich nach dem Wahlausgang, als Tausende zum Trump Tower durch Manhattan marschierten. Maria macht seit Jahren politische Kunst. Das Leben als Einwanderin ohne Papiere mit ungewissem Status, darum geht's in ihren Bildern. Auf den ersten Blick sind sie farbenfroh, lebendig und ausdrucksstark. Und oft ist darauf zu sehen, wie Mexikaner von Grenzpolizisten abgeschoben werden. Maria entwirft auch Kleider aus Papier, die sie dann bemalt.
It says bang bang America, almost like militarized figures with guns shooting at America and America falls to the ground in like a sequence.
An der Wand sehen wir eben die Skizze für dieses Kleid, das sie anfertigt. Das hat ganz enge Taille hier, das Kleid, und geht dann links und rechts so richtig weit runter. Und auf diesem Rock sind eben so amerikanische Soldaten zu sehen, die auf die Freiheitsstatue schießen. Und da steht Bang Bang America. Und es sind die amerikanischen Flagge ist mit drin, blau, weiß, rot mit den Sternen.
Here we have all this thing about freedom of to have guns. And then we, a lot of children die here and a lot of people at the hands of guns. And so it's a metaphorical way to talk about that. Also to talk about immigration, because Statue of Liberty came here. She immigrated to the States.
Und jetzt gerade hat Maria noch ein weiteres Kleid hier vom Haken genommen. Let's take a look at this one. Also auch wieder ein bemaltes Kleid.
I like it a lot. It has in the front, it has an immigration enforcement agent. So it's kind of, when you see it in dramatic lighting, it just like kind of takes your attention. And then it has a lot of figures.
So there's other people on it. They are all at the border.
And some of them are walking and some are just playing around. I call this one a celebration on the border.
So a celebration because they passed the border.
Well, it's a celebration because I'm trying to be lighthearted about something that is terribly horrible.
Mit diesem Kleid möchte sie einfach etwas darstellen, was eigentlich sehr traurig ist, aber sie möchte das Ganze von einem positiven Blickwinkel aus betrachten.
It takes a certain amount of courage, because who am I to raise questions about a country that I am not a citizen of? I am a citizen. I grew up here. Just because I don't have 9 digits doesn't mean I'm not.
Maria de Los Angeles, sie versteigert ihre Kunst auf Fundraising-Veranstaltungen, unter anderem um Geld für die Belange von Einwanderern zu sammeln. Wie komplex das Thema Immigration ist, lässt sich an ihrer eigenen Geschichte gut erklären. Maria fühlt sich als Citizen, doch sie ist undocumented. Sie hat keine Papiere. Die Künstlerin ist schon seit 17 Jahren in den USA und trotzdem bekommt Maria keine Social Security Nummer, die sie eigentlich braucht, um ein Bankkonto zu eröffnen oder um sich für einen Job zu bewerben oder um einen Handyvertrag abzuschließen. Ihr seht schon, ohne Social Security Nummer gilt sie hier als unsichtbar.
No one could have a legal job. So we couldn't do that. We couldn't have a driver's license. If we got in any kind of trouble, even if it was an accident, we would be deported. Like you would get picked up by the police and the police will say, where is your ID? And you couldn't present it. If something happened to me, I would be picked up by immigration. I still don't qualify for health insurance because people who are not documented don't qualify for that. The list just kind of goes on and on.
Ohne Papiere und ohne den DACA-Status musste Maria viele Dinge im Leben selbst herausfinden. Und das ging schon bei ihrer Schulausbildung los.
When I graduated high school because of my undocumented status, people didn't know whether you could go to college. I actually applied in 2010 to go to university and a school actually said you can't come to school because you don't have your documents. They rejected me and it was very hurtful.
Keine Papiere, kein amerikanischer Pass. Und keine Uni, die Maria aufnehmen wollte. Die guten hätte sie sich eh nicht leisten können, als undocumented immigrant hätte ihr keine Bank einen Kredit gegeben. Der sogenannte Dream Act, ein Gesetz zur Unterstützung von undokumentierten Einwanderern, wurde von Politikern ausgebremst. Aber dann hat sich plötzlich das Pratt Institute bei Maria gemeldet, eine der besten Kunsthochschulen in New York.
Oh, you should come to our school. Like, come now, like, we'll take you. They, like, broke my heart. Because of the status, there was a belief you couldn't go to school. Also, I didn't have any financial aid, like loans or anything, the whole time, because I couldn't qualify for them. And I called Pratt, and I was like, I want to come here. Like, help me come there. And they figure out something for me, and they said, well, if you want to come to Pratt, you need to raise like $25,000. And I sold my work for like 2 months, just like drawings, paintings, whatever I could sell. And I raised the money. So I was able to go to Pratt. And then I did well at Pratt. I learned a lot and they gave me a full scholarship.
Mindestens $60,000 kostet ein Studium am Pratt Institut, einer Privatuni. Maria haben sie aber einen Deal angeboten. Du bezahlst die Hälfte, den Rest übernehmen wir. Und dann hat Maria Kunst verkauft. Ihre Skizzen, Zeichnungen und Bilder. Und irgendwie sind $25,000 zusammengekommen, ihre Eintrittskarte ins Studium. Und endlich war die Welt für Maria mal wieder in Ordnung. Pratt Institut hat Maria von den Besten gelernt. Kunstgeschichte, Kunstphilosophie und Kunsttechniken. Und als sie fertig war, hat sie noch einen Master obendrauf gesetzt mit einem Stipendium an der Elite-Uni in Yale. Dort hat sie mit ihrer Kunst dann einen neuen Weg eingeschlagen.
And then I went to Yale University and there were a lot of questions about identity and who you are and what your work has to do with who you are. And so I started to focus. I started with drawing, just trying to get images out of my system. We didn't talk about being undocumented, which is what I am. And so it was a big secret. So in order to start to get the drawings out, it was really difficult. It was a challenging process.
Do you remember the first drawings you did?
They were just gestural drawings, like nondescript, because it was hard to do it, to really get to it. And I think it's still difficult, and I will, you know, have a lot of work ahead of me. But I think that I'm fully immersed now in actually who I am. As like a very Americanized person, because I've lived here for since I was 12. And then like trying to reach back into like my culture from Mexico.
Immigration war schon unter Barack Obama eine der wichtigsten politischen Angelegenheiten. Obama hat zwischen 2009 und 2014 2,4 Millionen illegale Einwanderer abgeschoben. So viel wie kein anderer Präsident vor ihm. Die Deportation galt denjenigen, die für ein Verbrechen verurteilt wurden. Leute wie Maria, die ohne Papiere in die USA kamen und dort gegen kein Gesetz verstoßen, hatte er Schutz geboten. Insgesamt sind es ca. 750.000 undokumentierte Einwanderer, die unter der DACA-Regelung im Lande bleiben dürfen. DACA steht für Deferred Action for Childhood Arrival. Damit wird die Abschiebung von Kindern verhindert. Wer vor seinem 16. Geburtstag in die USA kommt, darf unter dem DACA-Status nicht abgeschoben werden und bekommt eine begrenzte Arbeitserlaubnis. Das hat Marias Leben verändert.
For the last 3 years I've been able to have a job. Now I can have a driver's license. So that's excellent. The most important part of that law is that it prevents you from being deported. So if something happened and immigration came, I can show my ID and they will not take me, which is most important. But now I can earn a living. I have made my taxes for most of the time since I started to have a job. You still get to pay taxes even if you don't have documents.
Alle 2 Jahre muss ihr DACA-Status erneuert werden. Während Donald Trump während seines Wahlkampfs den Leuten Lügen andrehte, wie Einwanderer tragen nichts zum Staate bei, bezahlte Maria brav ihre Steuern. Die werden bei DACA-Leuten automatisch einbehalten, erzählt sie mir. Sie trägt viel zur Gesellschaft bei, unterrichtet an einer ausgezeichneten Kunsthochschule und hat ihren Master von der Elite-Uni in Yale erhalten. Trotzdem ist sie nur so lange geduldet, solange die DACA-Richtlinie besteht. Jetzt mit dem neuen Präsidenten macht Maria sich große Sorgen.
Beyond the trauma of growing up as a non-citizen, kind of stateless, now is actually even more so a threat, because he has promised to people who voted for him that he will get rid of us. We are already like kind of part of the equation in that, so to speak. I think as of January, I might not, when he gets in on January 20, on January 21st, I, depending on what he does, I might not be able to have a legal job anymore. My lifestyle as teaching a university, my ability to travel to see my families through the airplanes, all of that might be over and we might have to go back in hiding. And now the problem is that we have given the government our information, because we apply for DACA. And DACA is one of the executive orders that he has said that he will take down. And Obama has encouraged him not to. But we all think it's going to happen.
Trump hat seinen Wählern versprochen, Leute wie Maria loszuwerden. Und ganz ehrlich, ich an ihrer Stelle hätte genauso Angst, abgeschoben zu werden. Obwohl sie rein rechtlich noch geschützt ist, doch gerade während des Wahlkampfs war die Stimmung besonders schlecht. Alle Immigranten wurden über einen Kamm geschert und das könnte bald wieder passieren. Ob Maria sich wirklich so viel Sorgen machen sollte, versuche ich als nächstes rauszufinden und dafür besuche ich einen Immigrationsanwalt.
Just introduce yourself with your name and what you do.
My name is Eugene Goldstein. I was born and raised in Brooklyn before it was fashionable. And for many years I've been practicing immigration law in New York City.
Eugene Goldstein ist ein alter Hase, der seit über 40 Jahren praktiziert als Anwalt in New York City. In einer ethnisch diversen Stadt wie New York hat er schon Leute aus aller Welt vertreten. Seit Trump der Präsident-elect ist, klingelt bei ihm das Telefon viel öfters. Viele seiner Mandanten sind besorgt. Goldstein vertritt auch Maria de Los Angeles, die er als Posterchild der DACA-Generation bezeichnet. Jung, erfolgreich, mit bester Ausbildung, doch trotzdem ohne Papiere, um für immer in den Staaten zu bleiben. Könnte es sein, dass es den DACA-Aufenthaltsstatus bald nicht mehr gibt?
Under the Obama administration, they received this benefit by regulation. And what the president can give, the president can take away, so a new president can interpret it very narrowly.
People who are under the DACA status, what do you tell them when they come to you and they are worried that DACA could be maybe canceled?
Well, at this moment in time, all we can advise is that it's too soon to advise of any definite course that the administration is going to take. A lot of this is going to be a political decision. And a lot of it is going to be after, hopefully, after an understanding of what the bureaucratic system can absorb. There are approximately 750,000 DREAM Act or DACA, D-A-C-A beneficiaries. And if their addresses are now all known to the government, and if they were all to be served with what's called notices to appear or notices for a deportation hearing, the system would be utterly overwhelmed. From a practical standpoint, it would lose a lot of tax income, take a lot of people off of jobs where they're needed, and disrupt a lot of lives and families. What Mr. Trump has said is that the primary goal is to eliminate undocumented individuals or even documented individuals with serious criminal records. But again, that's going to stress the system considerably.
Abwarten, sagt Eugene Goldstein. Es ist noch zu früh, um wirklich vorauszusehen, wie sich das Einwanderungsgesetz in Amerika verändern wird. Gerade sind Hunderttausende von Abschiebefällen auf den Schreibtischen der Behörden. Würde Trump eine große Menge hinzufügen, würde das System überlastet werden, meint Goldstein. Die jungen DACA-Einwanderer wie Maria sieht er nicht wirklich gefährdet. Abgeschoben werden sollen in erster Linie Leute mit kriminellen Straftaten. Würde man die 750.000 Einwanderer, die gerade unter der DACA-Richtlinie bleiben dürfen, abschieben, würde Amerika jede Menge Steuern und auch Jobs verlieren. Doch eines wollte ich von Goldstein noch wissen. Nicht als Anwalt, sondern als New Yorker soll doch er mir mal erzählen, wie der neue Präsident Trump so drauf ist.
His bluff and bluster and bullying is very, you know, accepted within the spheres of aggressive trial lawyers and aggressive real estate dealers.
So you told me on the phone that it's interesting how he uses language. In his case, if you would compare it to the previous presidents, it's more as a tool to get somewhere. Is that how you said it?
Well, his use of language is just as a manipulative tool to accomplish his immediate result as a negotiation. He calls himself a negotiator.
Ich klappe jetzt mal meinen Laptop auf und gehe in meinen Browser. Da habe ich ein paar interessante Artikel gespeichert. Das amerikanische Feuilleton. Es beschäftigt sich gerade intensiv mit der Frage, was Trump für die Zukunft der Pressefreiheit bedeuten könnte. Journalisten ekeln mich an, Reporter gehören verklagt, Statements wie diese haben wir von ihm während des Wahlkampfs gehört Und seit 18 Monaten wettert er gegen die Presse und seinen Supporter hat er geschickt eingeimpft, dass sie nichts von dem glauben soll, was die Medien berichten. Klar, die wären ja auch diejenigen, die Trump genauer unter die Lupe nehmen. Auch seitdem er gewählt wurde, wettert Donald weiterhin über die Journalisten, wie kürzlich bei seiner Victory Tour.
These are very, very dishonest people. Okay.
Trump hat die Presse vor die Tür gesetzt, sich dagegen entschieden, einen Tross an Reporter mit an Bord seines Privatjets zu nehmen. Die Berichterstattung der New York Times bezeichnete er mal als unfair, dann einseitig oder auch mal als zu harsh. Er hat sich sogar über einen körperlich behinderten Reporter lustig gemacht. Viele seiner Statements gehen nicht an die Presse raus, sondern an 16,5 Millionen Follower. America first. Dann darf die Presse abschreiben von Twitter.
A Donald Trump Twitter rant. Calling the recount a scam and Hillary Clinton a hypocrite for getting behind it, and that's not all.
Twitter als politisches Sprachrohr. An sich ist direkte Kommunikation kein Problem. Das Problem ist, es wird halt nicht mehr von den Medien gefiltert. Und Trumps Statements basieren oft auf Fakes statt Facts. Und noch krasser, ein Interview der New York Times hat er über Twitter last minute abgesagt. Und dann wieder rückgängig gemacht, doch zum Interview gekommen. Wie der Zugang für Journalisten im Weißen Haus ab Januar aussehen wird, das ist noch unklar. Ich habe mit jemandem geskypt, der dieses Medienbashing für sehr gefährlich hält und stark kritisiert.
My name is Carlos Lauria. I'm a program director.
Das ist Carlos Lauria. Er ist Spokesperson für das Komitee für den Schutz von Journalisten, kurz CPJ. Unsere Skype-Verbindung ist etwas rauschig, also übersetzen wir Carlos.
Since the beginning of his candidacy, Trump insulted and vilified the press.
Seit Beginn seiner Kampagne hat Trump die Presse beschimpft. Seine Widerstandshaltung gegen die Medien wurde zu einem zentralen Teil seiner Kampagne. Er hat die Medien als unehrlich bezeichnet und dabei einzelne Journalisten ausgesondert. Wie zum Beispiel einem bekannten Moderator, der für den größten spanischsprachigen Sender Univision arbeitet. Er wurde einfach ausgeschlossen, weil Trump seine Fragen als unverschämt empfunden hat. Was wir auch kritisieren, Trump hat die physischen Attacken seiner Supporter auf Journalisten nicht verurteilt.
Carlos Lauria und seine Organisation CPJ machen sich große Sorgen um die Zukunft der Pressefreiheit in den USA. Auf der Website ihrer Organisation, dem Committee to Protect Journalists, kann man viel über die Bedrohung der Pressefreiheit in totalitären Staaten erfahren. In der Top 10 der meistzensierten Länder sind auf den ersten Plätzen Eritrea, Nordkorea und Saudi-Arabien. Die Pressefreiheit der USA hat auf diese Länder einen direkten Einfluss.
The climate for media and journalists in the United States deteriorated sharply.
Das Arbeitsklima für Medien und Journalisten hat sich in den USA stark verschlechtert. Und Amerika ist mit diesen Aktionen ein schlechtes Vorbild für den Rest der Welt, besonders für Länder, die ohnehin schon Medien zensieren und als Grund dafür Sicherheitsgründe nennen. Wir wissen, dass verbale Attacken von Politikern gegen die Presse einen sehr polarisierenden Effekt haben. Journalisten sind dadurch einfacher anzugreifen und die Pressefreiheit kommt in Schwierigkeiten. Leider haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass autoritäre Staaten das Vorgehen der USA als Rechtfertigung sehen, selbst Journalisten zu attackieren und auf die Medien loszugehen.
Creates a very polarized and divisive environment that leave journalists wide open to attacks.
Bisher arbeitete CPJ überwiegend für Fälle im Ausland, in Ländern, die von Despoten oder Diktatoren geführt werden. Die Probleme der Journalisten in den USA waren bisher noch überschaubar, doch unter Donald Trump wird CPJ noch mehr Arbeit bekommen. Das Komitee zum Schutz von Journalisten ist also beunruhigt, wie die Behandlung der Presse sich in der Trump-Ära verändert. Die Organisation hat deshalb einen Brief an Vizepräsidenten Mike Pence geschickt, um mitzuteilen, dass das Komitee die Einhaltung der Pressefreiheit gefährdet sieht. Eine Reaktion auf das Schreiben gab es bisher nicht. The world is different now. Heute in der New York City Radio Show bin ich unterwegs gewesen, um herauszufinden, wie die New Yorker mit dem Regierungswechsel umgehen. Bei allen Interviews haben wir versucht, so wenig wie möglich zu spekulieren, denn jetzt muss erstmal abgewartet werden, bis Trump antritt. Doch die Welt ist bereits eine andere, mit einem designierten amerikanischen Präsidenten, der um sich ein Kabinett aus Leuten bildet, die den Klimawandel leugnen und aus dem Lager der extrem Rechten kommen. Wie seine Immigrationspolitik aussehen wird, ist auch noch unklar. Meine Interviewpartnerin Maria könnte auch betroffen sein, auch wenn Trump nicht nur abschieben, sondern auch die jungen und talentierten Einwanderer im Land behalten möchte. Die New Yorker bleiben weiterhin besorgt und sie organisieren sich in politischen Meetings, wie zum Beispiel in meiner Neighborhood Bar. Es gibt verschiedenste Interessensgruppen. Für sie war der Wahlausgang ein Wake-up-Call. Offline gehen und sich gemeinsam organisieren und politisch auf lokaler Ebene aktiv werden, wird gerade für besonders wichtig empfunden. Und ich bin froh, dass ich Geschichten wie diese von Maria erzählen kann. Gemeinsam wollen wir übrigens ein politisches Projekt auch angehen. Vielleicht wird es ein Video, in dem Maria mit einem ihrer Papierkleider durch New York läuft und Leute dazu anregt, ihre Meinungen zum Thema Immigration auf das Kleid zu schreiben. Wenn es soweit ist, werde ich euch bei Puls auf jeden Fall davon erzählen. Das war's heute mit der New York City Radio Show. Ich verabschiede mich am Mikrofon aus Brooklyn, euer Bayer in Brooklyn. Matthias Röckel sagt Peace. 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 Peace.